Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, tief erschüttert stehen wir am Kreuz und können es nicht fassen, dass dein Sohn Jesus so leiden und sterben musste. Jesus steht für das ein, was eigentlich mir passieren müsste. Er will uns unser Leben reinmachen und frei von aller Schuld und Scham. Danke, Herr Jesus, für deine große Liebe. Und so bitten wir dich, sei du jetzt mitten unter uns und segne diesen Abend. Amen. Ich lese jetzt mal den Text aus Jesaja 52, die Verse 13 bis 15 und dann das ganze Kapitel 53. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder, so wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen, und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Und jetzt hören wir Jürgen Grotte.
Ja, schönen Abend nochmal von meiner Seite. Ja, der Knecht Gottes, ein Stichwort, das uns zu Recht jedes Jahr begegnet, in der Passionszeit und hoffentlich nicht nur in den paar wenigen Tagen. Es ist einer der Titel, die Jesus Christus getragen hat oder trägt. Wie ihr wisst, gibt es im Buch des Jesaja ein paar Kapitel, 41, 42, 44, 49, 52, 53, wo solche Passagen drin sind, die vom kommenden Knecht Gottes handeln. Schwerpunkt bei diesen verschiedenen Stellen liegt natürlich jedes Mal ein kleines bisschen anders. Es wiederholt sich nicht einfach, sondern es entsteht ein Gesamtbild. Und wie sie es gerade vorgelesen hat, im 53. Kapitel, da erfahren wir beklemmend konkret, wie der Gottesknecht leiden wird. Mit Aussagen, wo sich selbst bei Christen manchmal was wehren kann dagegen. Man hat das Angesicht vor ihm verborgen, gell? Schrecklich anzuschauen. Das sind Formulierungen, die natürlich die Wirklichkeit wiedergeben und die uns ahnen lassen, was der Tod am Kreuz für unseren Herrn bedeutet hat. Wenn wir genauer hinschauen, dann merken wir, besonders in der jüdischen Bibel, also im Alten Testament, wie dieser Ausdruck Knecht Gottes auf unterschiedliche Leute angewendet wurde. Zum Teil auf einzelne Leute wie der David oder der Mose, Josua, Abraham, verschiedene Propheten, die als Knecht Gottes bezeichnet werden, aber auch Israel als Volk wird als Knecht Gottes, das heißt als Beauftragter, als Erwählter, als erwähltes Kollektiv Gottes bezeichnet. Und oft geht das ein bisschen so ineinander über, dass man manchmal gar nicht so ganz genau weiß, von wem ist jetzt hier die Rede. Ist jetzt gerade Jesaja der Knecht Gottes, der das Wort Gottes verkündet, der die Prophetie dem Volk weitergibt? Oder von wem spricht er? Das kann man auseinander, wie sagt man das auf Deutsch, Zäumsle, auseinanderziehen, das kriegt man hin, muss sich halt eine Weile mit diesen Passagen beschäftigen. Also eines Teils sind diese Stellen sehr präzise und doch rätselhaft. Wer ist dieser Knecht Gottes, von dem jetzt gerade im 53. Kapitel die Rede ist? Wir wissen die Antwort wie aus der Pistole geschossen, aber wenn wir uns hineinversetzen in einen Juden der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, als er auf der Erde war, da war es schwierig für die Leute, das zusammenzubringen. Einer, der leidet, von dem man den Kopf wegdreht, wenn man es nicht mehr mit angucken kann. Und der, der gleichzeitig der verheißene Messias-König sein soll. Wie kriegt man das beides zusammen? Einer, der elendig stirbt und einer, der als Sieger kommt. Wenn man da Jesaja 61 und viele andere Stellen nimmt, auch bei den anderen Propheten, da ist es ja der Messias, der die Feinde besiegt. Sein Reich aufrichtet, der Gerechtigkeit für die ganze Welt bringt, wo die Menschen nach Jerusalem strömen, die Herrlichkeit des Herrn anzuschauen. Soll jetzt dieser glorreich und glänzend beschriebene Messias der sein, der am Kreuz stirbt? Das war eine steile Aussage, eine schwierige Aufgabe, diese beiden Stränge zusammenzubekommen. Wie passt es zusammen? Und viele hatten ja einen eher politischen oder militärisch starken Messias erwartet, der mal aufräumt mit den bösen Nachbarvölkern, der es ins Mittelmeer treibt, der das goldene Zeitalter beginnt. Woher wissen wir, dass in 53 vom Herrn Jesus Christus die Rede ist. Ist es nur unsere Interpretation? Es gibt ein paar gute Gründe, dass wir das mit Sicherheit sagen können. Ein Grund ist der, dass sich Jesus selber als der Knecht Gottes zu erkennen gab. Also nicht nur Interpretationssache von irgendwelchen Theologen, sondern Jesus selber gab sich als dieser dort beschriebene Knecht Gottes zu erkennen. Er zitiert in Matthäus 12, Jesaja 42. Jesus gebot seinen Jüngern, dass sie ihn nicht offenbar machten, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Das hat Jesus zitiert, als er seinen Jüngern sagte: Psst, halte den Ball flach, gell? Ich will nicht auf der Straße jetzt im Sinne von Wahlkampf oder so oder großem Trara verkündigt werden als der Kommende. Jesus war sich hundertprozentig klar darüber, dass er dieser Knecht Gottes ist. Und deswegen wusste er auch, welchen Weg er nehmen wird. Jesaja 53 zitiert Jesus in Lukas 22, denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Doppelpunkt. Er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Das heißt, Jesus bekennt sich klar zu dem, wie Sigrid auch vorgelesen hat, er ist unter die Verbrecher, unter die Gottlosen gerechnet worden. Das sagt Jesus und das bin ich. Das ist mein Weg. Zu dem bin ich gekommen. Also Jesus bestätigt sich selbst, also für die Hörer, als der Knecht Gottes. Wie gesagt, Knecht Gottes war eine Bezeichnung für mancherlei Leute, auch für Israel, einfach weil es den Charakter der Beauftragung und der Erwählung widerspiegelt. Ein zweites: Gott der Vater bestätigt Jesus Christus als den Knecht Gottes. Da wird in Markus 1, Jesaja 42 zitiert, bei der Taufe Jesu. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Nicht irgendein Sohn, nicht irgendein religiös Begabter oder ein lieber Israelit, sondern Gott der Vater, als hier diese Stimme erklang, zitiert praktisch sich selber in Bezug zu Jesaja 42, Beleg dafür, dass Christus Jesus eben gerade dieser Knecht Gottes ist. Noch zwei weitere Argumente in dieser Richtung. Jesus wurde von anderen, also von Menschen, als der Knecht Gottes erkannt. Beispielsweise der Kämmerer aus Äthiopien, der da auf dem Heimweg war und er las Jesaja 53, er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, wie ein Lamm stumm vor seinem Scherer, so tat er seinen Mund nicht auf. Und das Zitat geht dann noch ein paar Verse weiter. Und dann wissen wir, da kam der Philippus dazu, der Jünger Philippus. Und der Kämmerer antwortet, auf ihn er fragt: Ja, ich bitte dich, Von wem sagt der Prophet das? Weil es ja nicht so offensichtlich ist. Gell? Von wem sagt es der Prophet? Von sich selber oder von irgendjemand anderem? Und der Philippus tat seinen Mund auf und fing an mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Es war den Jüngern, vielleicht nicht schlagartig am Anfang, aber doch, es war den Jüngern klar, hier ist der Sohn Gottes, der Messias und der Knecht Gottes zur gleichen Zeit. Das heißt ja auch, im Rückblick, sein Tod war dann nicht etwas außer der Reihe, sondern haarscharf die Erfüllung dessen, wie es schon 700 Jahre vor diesem Geschehen vorausgesagt war. Jesu Kreuzestod wird dann auch von den Aposteln als Werk des Knechtes Gottes gesehen. Paulus zitiert Jesaja 53, Vers 6 in 2. Korinther 5, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Auch wenn zwei, drei Worte anders sind oder die Satzstellung vielleicht ein kleines bisschen variiert, es ist ein eindeutiges Zitat aus Jesaja 53. Paulus bestätigt es. Das, was Christus getan hat, das ist haarscharf das, wozu der Gottesknecht aus Jesaja 53 beauftragt war. Römer 4, 25, ein weiteres Zitat, der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Der Paulus sowieso, er sieht auf Schritt und Tritt die alttestamentlichen Verheißungen in Christus erfüllt. Auch der Petrus in 1. Petrus 2, 21 folgende, da schreibt er, und auch wieder ein Zitat aus Jesaja 53, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht ist, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Paulus und auch Petrus, man könnte die Beispiele erweitern, reden eindeutig, unmissverständlich davon, dass Christus, der Sohn Gottes, Messias und Knecht Gottes zur selben Zeit war. Und auch in den Evangelien, Matthäus 8, als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, also zu Jesus. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Also auch einzelne Werke Jesu, jetzt außer dem Kreuz, einzelne Werke, einzelne Wunder Jesu werden unmissverständlich, ohne Fußnoten, ohne irgendwas in Klammer zu setzen, als Werk des Knechtes Gottes gekennzeichnet. Und ihr kennt natürlich Johannes 1, 29, wo der Johannes, der Täufer, auf Jesus zeigt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Also vier Argumente gibt es, die wir uns vor Augen halten können. Woher wissen wir, dass Jesus dieser Knecht Gottes ist? Er selber gab sich als der Knecht Gottes zu erkennen. der Vater im Himmel bestätigte den Sohn als den Knecht Gottes. Jesus wurde von den Aposteln als Knecht Gottes erkannt, klar identifiziert. Und sein Kreuzestod wurde als Werk des Knechtes Gottes verkündigt. Ich möchte jetzt im Folgenden zumindest den Versuch unternehmen, alle diese verschiedenen Stellen, wo vom Knecht Gottes die Rede ist, im Jesaja, das, wie soll man sagen, ja, systematisch einfach euch vor Augen, vor Ohren zu stellen. Ich werde da hauptsächlich eben diese Formulierungen von Jesaja 41 bis zu dem Punkt zitieren, einfach im Original Wortlaut, das heißt auf Deutsch, nicht auf Hebräisch, und dann euch bitten, dass ihr ja insofern mitdenkt oder mit betendem Herzen einfach diese 1001 Stichwörter ja vielleicht in ein Gebet schon kleidet, der Dankbarkeit, dass das so ist, gell, dass unser Glaube auf solchen Tatsachen beruht und nicht auf unserer Einschätzung oder spontanen Empfindung oder Ähnlichem. Da sind die Wurzeln unseres Glaubens, natürlich auch Ostern, kann Karfreitag nicht von Ostern trennen, das ist klar. Aber einige Punkte, glaube 7 Punkte sind es, 7 Kategorien von Aussagen über den Knecht Gottes. Weil jetzt Jesaja 53 Vers für Vers nachgehen, das wäre eine zeitliche Überforderung, das können wir nicht machen. Der erste Bereich, erste Überschrift, der Knecht Gottes ist von Gott selbst auserwählt und beauftragt. Das ist eine der Beobachtungen. Jesus hat den Weg nicht sich ausgedacht, gell? Nach dem Motto, irgendwas müssen wir doch jetzt mal machen, und die Ärmel hochgekrempelt, vorher an seinem PC oder am Schreibtisch das genau aufgezeichnet. Der Knecht Gottes ist von Gott selbst auserwählt und beauftragt. Und jetzt kommen diese Zitate aus diesen Knecht Gottes Passagen. Er ist von Gott berufen. Gott hat ihm seinen Geist gegeben. Er hält ihn an seiner Hand, er behütet ihn. Gottes Plan wird durch ihn gelingen. Gott hilft ihm, dass er nicht zuschanden wird. Er spricht ihn gerecht. Also der Knecht Gottes ist von Gott selbst auserwählt und beauftragt. Ein zweiter Themenkreis: Der Knecht Gottes kommt als Retter, als Heiland, als Helfer. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird den Blinden die Augen auftun. Die Gefangenen führt er aus dem Kerker. Und die in der Finsternis sitzen, die wird er befreien. Die Schafe, die in die Irre gingen, wird er den Weg zurückweisen. Er wird vielen die Gerechtigkeit schaffen. Er kommt als Retter, als Helfer, als Heiland. Das heißt, sein Leiden, von dem jetzt dann die Rede ist hier, ist nicht sinnfrei, ist auch nicht zufällig und schon gar nicht vergeblich. Das ist der dritte Punkt von den 7. Der Knecht Gottes wird leiden. Er wird gemartert geplagt und zerschlagen. Er wird verwundet. Er wird willig leiden und sein Leben in den Tod geben. Er wird seinen Mund nicht auftun, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er wird seinen Rücken denen darbieten, die ihn schlagen, und seine Wangen denen, die ihn raufen. Er wird sein Angesicht nicht vor Schmach und Speichel verbergen. Er weicht also nicht aus, sondern ging diesen Weg im Gehorsam. Viele werden sich über ihn entsetzen. Er wird eine hässlichere Gestalt haben als andere Leute. Er wird keine Gestalt noch Hoheit haben. Keine Gestalt, die den Leuten gefällt. Er wird der Allerverachtetste und Unwerteste sein. Er wird voller Schmerzen und Krankheit sein. Da können wir auch an Psalm 22 denken, wo er in diesem prophetischen Psalm verglichen wird mit einem Wurm, gell, der sich am Boden windet. Vielleicht, wenn man gerade schort, wenn man umgräbt, gell, und man verwischt da einen Wurm. Es entspricht überhaupt nicht dem Bild eines erfolgreichen Politikers oder Führers. Und ich habe es vorher schon gesagt, schwer vorzustellen für einen Juden, dass der herrliche, verheißene Messias der sein soll, der sich windet in Agonie und Todesangst. Vierter Punkt. Und hier liegt Evangelium. Der Knecht Gottes leidet stellvertretend. Er wird unsere Krankheit tragen und unsere Schmerzen auf sich laden. Er wird um unserer Missetat willen verwundet und geplagt. Er wird um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Durch seine Wunden werden wir geheilt. Gott wird unsere Sünde auf ihn werfen. Er wird sein Leben zum Schuldopfer geben und den vielen Gerechtigkeit schaffen. Er wird unsere Sünden tragen. Ich lese das alles in der Futurzeit, wie sagt man, der zukünftigen Form, weil ich rede jetzt von Jesaja aus, ja, wo das in der Zukunft lag. Also der Knecht Gottes leidet stellvertretend. Der Gedanke der Stellvertretung und der Gedanke der Beauftragung, so müssen wir es feststellen, hat seinen Höhepunkt in der Gestalt des leidenden Gottesknechtes. So einen Auftrag hatte kein David und keiner der Propheten, kein Abraham. Jesus ist der Gottesknecht, auch Israel als Kollektiv von Gott erwählt, hat nicht diesen Auftrag. Ein fünftes, der Knecht Gottes wird schlussendlich siegen. Da heißt es, er wird in die Länge leben. Er wird das Licht schauen. Er wird die Fülle haben. Er wird viele zur Beute haben. Er wird die Starken zum Raub haben. Wie gesagt, alles Zitate aus diesen Passagen des Jesaja-Buches. Ein sechstes, der Knecht Gottes richtet den Bund mit Israel neu auf. Er wird sein Volk nie verstoßen. Das heißt, er ist der Treue, der seinen Bund hält. Auch wenn Israel dann und wann und oft und wie auch immer in Sünde fiel oder sich von ihm abgewandt hat, Gott hält seinen Bund. So wie der Paulus dann in Römer 11 fragt, ja, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Gell? Wie kann man nur so denken? Gell? Der Paulus, kann man richtig sehen, greift sich an den Kopf. Wie kann man das nur denken? Und das ist Evangelium. Und so heißt es bei Jesaja, Gott macht ihn, also den Knecht Gottes, zum Bund für sein Volk Israel. Er soll Jakob zu Gott zurückbringen und Israel zu ihm sammeln. Er soll die Stämme Jakobs wieder aufrichten. Er soll die Zerstreuten Israels wieder herzubringen. Er wird den neuen Bund mit Israel schließen. Und da denken wir natürlich auch ans Abendmahl. Das ist der Bund in meinem Blut. Und ein abschließender 7. Punkt. Der Knecht Gottes wird auch über das Volk Israel hinaus eine heilsvermittelnde Rolle für die Heiden haben, also für alle, die nicht von Israel sind. Und so wird in Jesaja 49 werden da auch die Heiden angesprochen, wenn es dort heißt, hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merket auf. Gott macht ihn, den Knecht, zum Licht der Heiden. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Das heißt, Gottes Recht, Gottes Wort, Gottes Maßstab, sein Wort unter die Heiden bringen. Die Inseln warten auf seine Weisung. Er wird viele Heiden besprengen. Das ist das heiligende Werk Gottes, nicht nur auf Israel beschränkt, sondern eben auch für alle Menschen, denen es ursprünglich nicht verkündigt war, die werden es sehen und die nichts davon gehört hatten, werden es hören. Gehören wir auch dazu. Und nicht mir persönlich, wir sind noch nicht so alt, gell? Aber wir als, was weiß ich, als was ihr euch seht, als Germanen oder was auch immer, wo wir herkommen, er soll Gottes Heil sein bis an die Enden der Erde. Lauter Formulierungen in diesen Passagen über den Knecht Gottes. Ja, nicht alles, was der Jesaja sagt oder irgendwo steht, sondern so reich sind diese Bibelstellen, wo vom Knecht Gottes die Rede ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Philipper 2 ist vielleicht die Stelle im Neuen Testament, die diesen Knecht Gottes Passagen im Jesaja sehr nahe kommt. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Er nahm Knechtsgestalt an. Es wurde ihm nicht aufgezwungen. Es ist nicht ein Titel, den die Jünger dann ihm später zugedichtet haben, sondern er nahm Knechtsgestalt an. Und durch ihn, durch den Knecht Gottes, durch seinen eingeborenen Sohn, ist es dem Vater gelungen. Er hat es vollbracht am Kreuz und in seiner Auferstehung. Amen. Herr Jesus Christus, wir sind zusammengekommen, um dein Wort uns wieder zu vergegenwärtigen, uns vor Augen zu stellen, was du alles für uns getan hast. Und Herr, wir können es nur stammelnd und andeutungsweise nachempfinden, nachformulieren, was es dich gekostet hat. Aber du hast es in deiner Liebe getan, für uns das Leiden auf dich zu nehmen. Wir danken dir, Herr, dass du im Gehorsam dem Vater gegenüber diesen Weg zu Ende gegangen bist und hast den Sieg vollbracht und dass auch wir Frucht deiner Leiden geworden sind, dass du durch deinen Geist uns dich groß gemacht hast, dass du unsere Herzen für dich gewonnen hast. Dafür danken wir dir, Herr, jetzt und in Ewigkeit. Und wir danken dir, dass dein Evangelium läuft, dass auch heute auf dieser Welt Menschen zu dir gekommen sind, gläubig geworden sind. Und wir bitten dich, Herr, auch in unserer Zeit der Pandemie, dass doch diese komplizierte Zeit doch für so manches Anlass ist, eine neue Perspektive fürs Leben zu suchen, Frieden zu finden, und dass sie es finden in dir, dass sie dich als den Herrn, als den Heiland kennenlernen und ihr Leben dir übergeben. Und wir bitten dich, Herr, für die, die in Not geraten sind, gerade wegen dieser Krankheitswelle und die vielleicht schwer zu kämpfen haben, auch gesundheitlich, Herr, dass du ihnen, dass du uns diese lebendige Hoffnung erhältst und wo wir es nötig haben, noch deutlicher als seither vor Augen stellst. Wir befehlen uns dir an, für den Rest dieser Woche, für die nächsten Tage und Wochen, Herr Jesus, und bitten dich um deinen Segen, deine Bewahrung und deinen Frieden. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.